Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama bleibt. Wir hatten ja letzte Woche bereits einige von euren Fragen beantwortet. Nachdem das so viele waren, nochmal vielen Dank dafür. Machen wir jetzt hier einfach an dieser Stelle weiter, kurz und knapp, und gehen direkt rein.
Richtig. Wir starten jetzt, nachdem wir in der letzten Folge über Bewältigung, Sehnsucht und Schmerz gesprochen haben, starten wir heute mit dem Abschnitt Kinder. Und da wurde gefragt, wie gehen eure Kinder mittlerweile mit dem Verlust des Papas um? Unterschiedlich, würde ich sagen. Also bei dir ja bestimmt unterschiedlich, weil bei dir ist einfach die Altersspanne ja auch da. Mhm. Bei meiner Kleinen, sie geht gut damit um. Also ich kann da gar nicht sagen, wir sind in keiner Trauergruppe. Also sie ist in keiner Trauergruppe, auch in keiner Therapie. Sie wird ja erst 5 dieses Jahr. Sie war damals noch sehr klein, 22 Monate alt. Und für sie ist das normal. Also für sie ist das Normalität, dass der Papa im Himmel ist und ich hier unten. Wir gehen zusammen ans Grab. Wir reden da offen drüber. Und sie geht aktuell, also für den jetzigen Moment, für die jetzige Phase, mit dem Thema sehr gut um. Also natürlich sagt sie immer, sie vermisst Papa, aber sie weiß natürlich noch nicht, was Tod bedeutet. Also sie fragt schon mal so, ne, was Papa ist gestorben und Papa ist im Himmel. Also wir arbeiten da mit dem Himmel und also nutzen das Synonym vom Himmel, dass der Papa im Himmel ist. Sie fühlt jetzt nicht so die tiefe Trauer, so wie ich es zum Beispiel tue. Das ist bei ihr noch nicht so, aber ich weiß auch, das kann sich noch ändern. Also es ist jetzt gerade nur so eine Momentaufnahme. Ich habe von vielen halt auch gehört, wo der Papa gestorben ist, als die Kinder noch sehr klein waren, dass in der Pubertät auch viel hochkommt. Das wird sich natürlich im Laufe der nächsten Jahre noch zeigen.
Das kann ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, Pubertät ist nochmal so eine Phase, da hast du ja so viel mit deiner eigenen Identität zu kämpfen. Ich würde mal sagen, meine gehen auch beide gesund um mit der Situation, wenn man jetzt mal von gesund sprechen kann. Bei meinem Kleinen ist es ja ähnlich wie bei deiner Tochter, dass der ja super klein war. Also der war ja 10 Monate bei Diagnose und gerade mal, ich glaube, 1,5 bei Tod von Holger. Beim Großen ist es so, der hat es natürlich schon alles bewusst miterlebt, aber der geht jetzt fast schon die Hälfte seines Lebens zur Therapie. Das ist echt krass. Der ist jetzt 8,5 und als Holger diagnostiziert wurde, war er 4 und als er gestorben war, war er 4,5. Also fast die Hälfte seines Lebens geht der zur Therapie und ich finde, dass der dadurch schon, nicht nur dadurch, sondern auch durch den Umgang, den wir hier zu Hause haben mit Holger, dass der ja immer Teil unseres Lebens ist. Also da wird ja nichts verschwiegen oder dass wir den jetzt mal weniger erwähnen. Im Gegenteil, also ich sage auch oft, Papa wäre da sicherlich jetzt auch stolz oder es war jetzt neulich wieder Vatertag, Muttertag. Natürlich trifft es die Jungs, die sehen ja dann schon, dass es andere Kinder gibt, die einen Vater haben, also einen aktiven Vater, der auch da ist. Aber das sind so Phasen und ich glaube, das Wichtigste ist, weil man kann da ja nie 100% davon ausgehen, dass sie mit dieser Situation nicht konfrontiert werden. Die werden ja immer wieder damit konfrontiert. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wie man damit umgeht, so natürlich und normal wie möglich und dann einfach sich auch darauf gefasst machen, dass die Phasen kommen. Also mir ist bewusst, dass ich immer in der Zeit April, Mai sehr achtsam bin, weil da eben Vater-Muttertag auf einen zukommt und bei uns wird es halt in Schule und Kindergarten thematisiert, beziehungsweise werden halt Geschenke gemacht.
Bei uns zum Beispiel gar nicht.
Ja, finde ich auch besser. Wenn ich es mir aussuchen könnte, gäbe es dieses Muttertags- und Vatertagsgeschenk auch nicht, weil ich denke, das ist halt nicht nur für uns jetzt doof, sondern ich glaube, es gibt auch bestimmt viele Familien, wo es vielleicht auch einen Vater oder auch eine Mutter gibt, die sich jetzt nicht so kümmert. Da tut das natürlich schon auch weh. Aber so grundsätzlich, man hat das ja nicht in der Hand, wie das jetzt bestimmte Einrichtungen machen. Und ich finde es okay, die sprechen immer mit mir vorher, sowohl Lehrer wie auch Erzieher, beziehungsweise auch mit den Kindern. Die Lehrerin hat mit dem Großen zum Beispiel auch gesprochen, dass das jetzt halt ansteht und ob er das auch machen will. Und er sagt dann auch super natürlich. Und ich glaube, das ist auch wirklich, das ist harte Arbeit. Also ich mache das ja jetzt auch schon 4 Jahre, also fast 4 Jahre, ja, dass Holger verstorben ist. Aber er sagt dann auch völlig normal, natürlich mache ich ein Vatertagsgeschenk. Ich habe ja einen Papa, also ich lege es ihm halt dann an den Baum.
Ja, na schön.
Für ihn ist es halt völlig normal und trotzdem beschäftigt es beide. Ich habe das, glaube ich, in einer anderen Folge mal gesagt, dass dieses Jahr auch beide im Vorfeld vom Vatertag auch geweint haben, weil es ihnen sehr bewusst war. Also auch der Kleine, dem wird es jetzt halt auch mit 5 jetzt schon auch bewusst. Aber auf der anderen Seite, diese Phasen werden immer wieder kommen. Die werden immer wieder in ihrem Leben damit konfrontiert werden, dass so ein wichtiger Mensch im Leben fehlt. Und ich glaube, das viel Wichtigere ist, dass wir als verbleibendes Elternteil die Kinder dadurch kindgerecht, altersgerecht begleiten. Weil es ist ja wie mit anderen Emotionen oder anderen Ereignissen auch. Du kannst deine Kinder ja nicht vor allem beschützen. Was du machen kannst, ist halt irgendwie alles dafür zu geben, dass sie sich bei dir sicher fühlen, dass sie alle Fragen stellen können und dass sie mit diesen ja, es wird nur viel Scheiß passieren, seien wir mal ehrlich. Ja. Also die werden, also ich kann sie ja nicht vor allem beschützen, aber ich glaube, der Umgang damit, dass sie zu mir kommen können, dass sie Fragen stellen können, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei sowas viel mehr wert. Deswegen bin ich ja immer sehr hellhörig, wenn es auf Mai zugeht und auch immer gegen Weihnachten. Das sind so zwei Phasen, die sind im Jahr einfach, die könnten kritisch werden, muss nicht sein. Gab auch schon Phasen, die waren nicht kritisch. Aber da bin ich auf jeden Fall immer ein bisschen hellhöriger. Ich sprich es nicht proaktiv an, weil ich will sie gar nicht, weißt du, dahin lenken. Aber ich bin schon selber so ein bisschen, so wie ich eben nach einer Ferienzeit gewappnet bin, dass mein älterer Sohn mit mir wieder eine Grundsatzdiskussion drüber führen muss, ob jetzt ein Schulsystem wirklich Pflicht sein muss oder ob man wirklich um 8 Uhr zur Schule muss oder ob 10.30 Uhr ja. nicht reichen würde. Also ich mache mich auf manche Situationen halt vorher schon gefasst. Genau.
Ja.
Aber die Frage war, wie unsere Kinder mit dem Verlust umgehen. Gell? Also ich würde sagen, sowohl deine Tochter wie auch meine Söhne, würde ich sagen, sehr natürlich, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube auch, das haben wir als Mamas auch schon ganz gut irgendwie im Blick.
Können wir auch mal sagen, Caro.
Können wir auch mal auf die Schulter klopfen, das ist, kriegen wir schon ganz gut hin. Welche Erinnerungen oder Rituale helfen euch und euren Kindern am meisten? Habt ihr Rituale oder Erinnerungen? Ja, Erinnerung, ja, natürlich. Das, was ich als Erinnerung abgespeichert habe, versuche ich weiterzugeben. Wir gucken Videos an und Bilder. Wir haben eine Fotowand bei uns im Flur. Wir zünden eine Kerze an, im Winter mehr als im Sommer. Wir gehen zusammen zum Grab. Aber jetzt so richtige Rituale haben wir jetzt nicht.
Nee.
Habt ihr welche?
Auch nicht, oder? Also ich gehe auch nur zu bestimmten Anlässen eben zum Baum. Das ist an seinem Geburtstag, an Weihnachten und zum Vatertag normalerweise dieses Jahr, muss ich sagen, kam das Leben, der Alltag ein bisschen dazwischen. Aber normalerweise diese drei Termine. Bei uns ist ja anders wie bei euch. Ihr habt es ja, glaube ich, nicht so weit bis zu Jaceks Grab, gell?
Nee.
Ja, bei uns ist schon 45 Minuten Autofahrt hin und dann wieder zurück das Ganze und so. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger. Man kann es schon öfter machen, aber was wir ganz oft machen, wir schauen auch Bilder oft, aber wir machen ganz oft Videos an, weil beide Kids, das ist witzig eigentlich. Ich denke, dass es der Kleine aber vom Großen hat. Der Große will immer ganz oft Papas Stimme hören, bevor er sie vergisst, sagt er immer.
Oh, ja.
Und dann hört natürlich der Kleine die Stimme auch und sagt, ja, ja, stimmt, so war das. Ich weiß genau, dass es sich an die Stimme
mich erinnert.
Aber er sagt dann immer, genau, so war die Stimme. Ja. So, doch, das ist schon, also sowas schon. Oder Holger hat damals so eine Cappy, ich glaube, das haben so viele Väter gemacht, aber der hat damals zwei so Cappies, weißt du, wo die Cappy vom Kind die gleiche ist wie von ihm?
Ja.
Und die hat er damals eben, da zwei Stück. Also für sich zwei und das war, glaube ich, einmal grau und hellblau, also jeweils für ihn eine und damals halt für den Älteren. Beide meiner Kids haben halt jetzt eine dieser Kids-Caps quasi. Die tragen sie dann immer und sagen Papas Kappe oder so.
Das sage ich dann schon. Ja, das ist schön.
Das sind so Kleinigkeiten. Aber ich habe ja immer, ich glaube, ich habe es im Podcast auch mal erzählt. Ich muss das jetzt echt mal machen. Ich weiß, ich habe auch wahrscheinlich im Podcast schon tausendmal gesagt, ich muss das echt mal machen. Ich will ja eigentlich so ein Erinnerungsbuch für ihn machen, wo ich andere Stimmen zu Wort kommen lasse.
Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe auch 4 Erinnerungsbox, habe ich, die Erinnerungswand, aber so ein Erinnerungsbuch, oder habe ich das jetzt schon vergessen, dass ich das habe? Also wir haben schon, ich habe eine Kette mit einem Fingerabdruck von ihm, also einen Daumenabdruck, cool. Aber das ist mehr so für mich. Doch, meine Tochter hat eine Kette, ich habe Haare von Jacek als Kette und sie auch und sie hat das als Pusteblume. Da ist quasi der Stängel von der Pusteblume ist ein Haar von Jacek.
Ach, ist das schön.
Dann hat sie das hat sie auch. Sie hat auch ein Kopfkissen bedruckt mit ihm drauf und sich, als sie noch klein war, sie hat ein Puzzle von sich und Papa, was sie puzzeln kann. Sowas hat sie schon. Also solche Sachen schon. Aber jetzt so richtige Rituale haben wir noch nicht. Das kann sich aber vielleicht auch noch in den nächsten Jahren entwickeln. Ich finde auch, es kommt ja auch oft das Leben dazwischen und man sollte sich auch nicht so dran versteifen, dass man jetzt jedes Jahr am Todestag das und das macht oder so. Da sollte man auf sich hören, was einem gut tut. Und deswegen so richtig Rituale haben wir auch jetzt nicht.
Ich habe überlegt, ob wir, weil Holger hat gern Partys gefeiert und mein älterer Sohn neigt auch sehr dazu, gern Partys zu feiern. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dieses Jahr vielleicht zu Holgers Geburtstag zum ersten Mal eine Party mache, wo ich halt dann auch Freunde von ihm einlade, weißt du, die ich so halt ja nicht sehe. Einfach nur, damit meine Kinder mit seinen engsten Freunden weiterhin im Kontakt sind. Das war so der Gedanke dahinter.
Ja,
sonst
gibt's halt,
Idee. Weißt du, ich treffe mich jetzt nicht mit Holgers Freunden einfach so mal. Also das ist so, wenn es sich ergibt, wir hatten ja auch einige gemeinsame Freunde, die sehe ich natürlich schon, aber jetzt mal speziell Holgers Freunde, mit denen ich mich auch gut verstanden habe, mit denen treffe ich mich ja jetzt eigentlich nie, weil die einfach einen ganz anderen Lifestyle oft auch haben als ich. Also das macht ja gar keinen. Aber dafür wäre es halt mal schön, so einmal im Jahr, oder man muss vielleicht auch gar nicht jedes Jahr machen. Das entwickelt sich total, das ist so ein Prozess. Also ich habe jetzt kein Ritual, wo ich sagen würde, das ist irgendwie von Anfang an und immer so schon gleich geblieben, sondern es entwickelt sich so ein bisschen auch in Zusammenarbeit, in Anführungszeichen, mit den Kids.
Super. Wenn du Schuldgefühle gegenüber der Kinder des Kindes hast, wegen Tod des Partners, wie gehst du damit um? Schuldgefühl, also ja, zu Anfang so ein bisschen, aber so, man hat schon, also ich hatte schon so ganz, aber nicht gegenüber der Kleinen, sondern eher gegenüber so, dass es passiert ist, hatte ich schon so Gedanken, so, ne, warum hat er wollte uns ja morgens in die Kita fahren an dem Tag und ich habe gesagt, nee, ich gehe zu Fuß und hätte er uns dann in die Kita gefahren, wäre er vielleicht früher oder später los und dann wäre er in dieser Sekunde nicht an der Kreuzung gewesen, wo der Unfall passiert ist. Solche Gedanken hatte ich schon, aber die haben sich sehr schnell verflüchtigt und dann ist eher mehr Wut da gewesen als Schuldgefühle, aber gegenüber der Kleinen habe ich jetzt keine Schuldgefühle, weil ich bin ja kein Motorrad gefahren. Auch wenn sich das vielleicht jetzt blöd anhört, aber Schuldgefühl, also Wut, ja, das habe ich, aber da ist die Kleine raus. Das ist kein Thema, wo sie drin vorkommt. Aber Schuldgefühle tatsächlich ganz zu Anfang kurz, aber jetzt auch nicht so, nicht gegenüber der Kleinen, dass sie jetzt keinen Papa mehr hat.
Also ich glaube, dass das wahrscheinlich total individuell ist, wie auch die Situation war, wie jemand da ums Leben auch kam. Ja. Weil zum Beispiel, das Einzige, was mir jetzt eingefallen wäre, wäre vielleicht, dass ich, das hat jetzt auch nichts speziell mit dem Kind zu tun, sondern halt generell, dass ich mir schon eine Weile Vorwürfe gemacht habe, dass ich da nicht länger dran geblieben bin, als er so circa 1,5 Jahre, bevor er die Diagnose hatte, mal über mehrere Wochen Magen-Darm-Themen hatte.
Aber es ist dann mehr so Vorwürfe und dann keine Schuldgefühle.
Ja, ja,
ne?
Genau. Also Schuld da war nicht von, so es ist meine Schuld, dass ich da nicht dran geblieben bin, weil ich weiß ja, wie er ist, so halt ein bisschen, weißt du?
Vielleicht, wenn sich der Partner suizidiert hat, dann vielleicht, dass man Schuldgefühle hat oder so. Aber es ist schwierig. Aber ich glaube, es kommt, wie gesagt, auch darauf an, wie jemand verstorben ist und unter welchen Umständen. Können Schuldgefühle sind auch was Natürliches, ne? Das ist, die können vorkommen, die dürfen auch vorkommen, genauso wie die Wut in der Trauer vorkommen darf. Ich kann davon jetzt leider nicht viel berichten, weil das bei mir jetzt nicht so Thema war.
Bei mir auch nicht. Ja, ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, vielleicht hängt es auch damit zusammen. Also erstens genau, zum Beispiel durch Suizid. Ich meine, da braucht man sich natürlich auch selbstverständlich keine Schuldgefühle. Also die sind da auch unnötig, weil dafür kann man ja auch gar nichts. Vielleicht gibt es ja auch so blöde Situationen wie Unfälle oder Situationen, so wie du es vorhin meintest, so wäre heute dies nicht passiert, wäre heute das nicht passiert, so ein bisschen, weißt du?
Diese Was-wäre-wenn-Gedanken, die bringen auch nichts, die bringen auch nichts. Also das ist, da fühlt man, das ist wie nach dieser Suche nach dem Warum, da ist man dann so gefangen drin, weil man kriegt ja keine Antwort drauf und man kann es ja auch einfach nicht ändern. Das ist es ja aus dieser Spirale, also ich kann das total verstehen und bei mir war diese Spirale zu Anfang auch da, aber man muss halt versuchen, da irgendwie rauszukommen, weil es ist, ne, man geht damit sonst unter in dieser Spirale, weil es bringt ja nichts. Es wird keine Antwort darauf geben, es wird sich an der Situation, wird sich einfach nichts ändern. Deswegen versuchen da irgendwie einen Weg rauszufinden, weil das ist unmöglich, da einen klaren Gedanken zu bekommen oder eine Antwort drauf zu erhalten. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik Erinnerungen. Was habt ihr wann mit der Kleidung gemacht? Patchwork-Decke, Kissen, verschenkt? Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Oder sind sie alle in Kisten gestapelt im Keller?
Zweites. Also ich habe ganz viel aussortiert, relativ schnell auch nach Holgers Tod, weil ich habe das irgendwie gebraucht. Ich habe da neulich auch mit einer Bekannten, die ich über Podcast und Instagram kennengelernt habe, auch drüber gesprochen, weil sie sich ein bisschen schwerer getan hat oder es auch länger gedauert hat jetzt, aber ich habe das ziemlich zeitnah erledigt und habe aber ganz genau aussortiert, was für eine also es gibt so eine Erinnerungskiste mit Holgers Sachen. Ich trage natürlich immer noch, habe ich auch schon mehrmals gesagt, ich trage immer noch seine Hoodies auf, das mache ich wirklich am allerliebsten.
Ich auch,
also ich lebe quasi den ganzen Winter in Holgers Hoodies. Die werden jetzt langsam ganz schön dünn, das wird jetzt langsam, man merkt jetzt so, weiß ich, sie werden so ein bisschen flatterig, aber für die Kids habe ich auch sehr viel aufgehoben, wie zum Beispiel, er hatte so ein bisschen Tracht,
zwei
Lederhosen,
stimmt.
Und so, ja, das haben wir hier.
Das kennen wir hier oben nicht.
Also so ein bisschen so für, keine Ahnung, um mal auf die Wiesen zu gehen. Das mochte Holger schon sehr gern. Holger war ein Volksfesttyp, deswegen hat der da so ein paar Sets, sage ich jetzt mal, und die habe ich für die Kinder aufgehoben.
Das ist toll.
Weil das war alles nur, das sind alles nur echt gute Sachen und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn sie irgendwann erwachsen sind, dass sie mal, wenn sie selber wohin gehen wollen, dass sie vielleicht die Lederhosen vom Papa anziehen wollen oder sowas.
Das ist gut, ja.
Solche Sachen und auch so ein paar so seine Lieblingscappies oder so, ja, seine liebsten Sachen, die habe ich natürlich alle, die sind alle selbstverständlich in der Kiste und die sind aber hauptsächlich für die Jungs. Ich habe die Sachen aussortiert ziemlich schnell, habe das meiste davon gespendet und für die Kids Kisten gepackt. So habe ich es gemacht. Und ich habe keine Decke gemacht. Das habe ich gehört, dass man das wohl machen kann. Das stelle ich mir irgendwie ganz süß vor. Irgend so eine Kuscheldecke aus Klamotten. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Ich habe ja ein paar Sachen von ihm noch. Vielleicht mache ich das noch, aber habe ich leider nicht gemacht. Ich hätte es auch irgendwie so einvakuumieren müssen, weil dann hätte man vielleicht auch den Geruch. Ja, das wäre natürlich.
Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Ich
habe ich verpennt.
Ja, ich habe auch relativ schnell das nach Jaceks Tod aussortiert aus seinem Kleiderschrank. Ich habe auch dann noch seine, also ich habe erstmal geguckt, was die Sachen, die mir wichtig sind. Zum Beispiel habe ich die Sachen, die er am Todestag getragen hat, die habe ich in einer separaten Box. Die stehen bei mir hier im Kleiderschrank. So sein Cap, seine kurze Hose, seine Schuhe von dem Tag. Und er hatte immer so eine, die hat er auch immer angehabt. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke das war. So eine türkisfarbene oder petrolfarbene Jacke. Und die hatte immer an, wenn er mit dem Hund Gassi war. Also das war immer so sein Chiller-Outfit. Und die, also das habe ich alles weggepackt. Das war so, weil es halt von dem Tag war. Dann habe ich aber auch seine Schwester und seine Mama durften nochmal an seinen Schrank gehen, sich was rausholen. Die haben sich dann auch, weil Jacek hatte ganz, ganz viele Caps, da haben sie sich welche mitgenommen oder auch T-Shirts und so, dass sie auch was von ihm haben. Aber so die wichtigsten Sachen oder die Sachen, die mir wichtig sind, die habe ich natürlich aufgehoben. So sein Hemd von der Hochzeit, da sind seine Initialen am Ärmel hier eingestickt zum Beispiel. Seine Hoodies und die trage ich auch, seine Pullover und auch die T-Shirts. Aber ich muss sagen, jetzt muss ich auch schon ein, zwei Stunden sorgen, weil da waren jetzt schon überall Löcher, weil das ist jetzt schon nach 3 Jahren, waren da schon Waschen dann immer nicht mehr so gut, aber ich habe auch ganz viel aufgehoben, das alles in, ich weiß noch, in 3 von diesen großen IKEA-Boxen, diese durchsichtigen gepackt und die stehen bei mir tatsächlich beschriftet im Keller und da war ich jetzt auch, seitdem ich sie damals dann eingepackt habe, auch nicht mehr dran. Die habe ich für die Kleine auch bewahrt, wenn sie da mal ran möchte, wenn sie was haben möchte, kann sie da rangehen, da sind auch seine ganzen Schuhe drin, er hatte ganz, ganz viele Sneaker, ganz viele Caps, Hoodies und so, ganz viele Jacken, seine ganzen Taschen und so. Das habe ich alles aufbewahrt und weggepackt und es steht seitdem gut verpackt im Keller. Aber ich war seitdem, wie gesagt, auch nicht mehr dran, aber es ist alles aufgehoben und da und so eine Decke und Kissen habe ich jetzt auch. Es gibt ja auch so die Möglichkeit, aus so einem Hemd so ein Kissen zu machen. Das finde ich auch ganz süß, aber irgendwie habe ich mich dafür da noch nicht so rangetraut, was wegzugeben, was dann so zerschnitten wird. Aber finde ich an sich eine total schöne Idee.
Seine, meine Hoodies gebe ich auf jeden Fall nicht dafür her, die behalte ich.
Ja, das ist bei uns auch so. Habt ihr überall Bilder von eurem Mann oder ist es eher erdrückend? Beziehungsweise kennt ihr das Gefühl? Überall nicht, aber wir haben eine Fotowand im Flur mit Schwarz-Weiß-Bildern von ihm, unsere kleine Erinnerungswand. Und ich finde das nicht erdrückend. Aber ich habe auch nur da Bilder, sonst nicht. Aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht der Typ, der so persönliche Bilder hängen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher immer so, die sind so also so abstrakte oder so Poster oder so abstrakte Kunst oder sowas. Also es klingt jetzt so nicht so übertrieben, wie es sich jetzt anhört. Aber ich bin nicht so der Mensch, der so persönliche Bilder aufhängt. Irgendwie, ich persönlich mag das nicht so gerne, aber ich habe nach Jaceks Tod im Flur so eine kleine Erinnerungswand gemacht. Ich habe auch so ein ganz riesiges Leinwand von mir und meiner Tochter und dem Hund da auch hängen. Und dann habe ich da auch noch so ein Bild gemacht, da ist dann auch sein Daumenabdruck mit drauf. Manche brauchen das auch nicht, manche möchten das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das ist total individuell. Also ich persönlich finde es aber nicht erdrückend. Also ich finde es auch manchmal so, dann stehe ich halt davor und meckere mit ihm, wenn wieder was Doofes passiert ist und mir was nicht passt, dann wird die Wand genutzt, um davor zu motzen. Dafür ist es ganz praktisch dann auch.
Also ich kann es verstehen, gerade am Anfang, wenn es für manche vielleicht erdrückend ist, weil man vielleicht den Anblick gerade überhaupt nicht ertragen kann, irgendwie die Person da ständig zu sehen. Ich hatte vorher ein paar Bilder, jetzt auch nicht viele und ich habe jetzt immer nur welche und mich hat es aber auch von Anfang an nicht gestört, ihn zu sehen. Ist ähnlich wie mit der Frage, die jetzt dann gleich als nächstes kommt. Da gibt es ja wirklich es gibt ja Menschen, die können das am Anfang oder generell nicht ertragen, irgendwie ständig mit der verstorbenen Person konfrontiert zu werden und sie ständig zu sehen. Ich meine, ganz ehrlich, dann hängt die Bilder ab. Macht das, was für euch jetzt am besten ist.
Absolut.
Und deswegen, ich glaube nicht, dass da richtig und falsch ist. Mich hat es noch nie gestört. Ich schaue mir super gern Videos von ihm an. Klar macht es mich an manchen Situationen traurig oder man so wie generell, wie es eben mit Erinnerungsfotos ist. Das bringt dich zum Lachen, es bringt dich zum Weinen, das schon. Aber ich würde es niemals jetzt abhängen, weil so, also gar nicht. Weil er gehört einfach so dazu.
Ja, was ich auch habe, ich habe in der Küche, hängt das Bild jetzt, so eine ganz tolle Illustration, das hat mir eine Künstlerin gemacht, das finde ich auch total schön von Jacek und der Kleinen, auch so abstrakt gezeichnet und so minimalistisch, so skandinavisch, das mag ich total gerne, sowas finde ich auch ganz schön. Das ist auch vielleicht auch, wenn man jetzt die Bilder nicht so sehen kann, ist sowas auch eine schöne Möglichkeit, um irgendwie doch was Persönliches zu haben, aber eben nicht wenn man drauf guckt, ich erkenne natürlich meinen Mann und meine Tochter auf diesem Bild, aber das ist zum Beispiel, das hört sich jetzt gruselig an, aber sie haben zum Beispiel kein Gesicht. Aber man erkennt sofort, wer das ist, anhand der Kleidung und so, mit seinem Nike-Pullover, keine Werbung. Das finde ich ist auch eine schöne Möglichkeit, um irgendwie Erinnerungen aufzuhängen, aber eben es nicht so direkt von Latz geknallt bekommen, wenn man das zum Beispiel jetzt nicht so ertragen kann. Und kann man auch mal über sowas nachdenken. Wollte ich nur kurz einwerfen. Dann die nächste Frage. Du hattest ja gerade schon drauf geschielt. Seid ihr beide im Haus in der Wohnung geblieben?
Nein.
Nein. Wann seid ihr umgezogen?
Ziemlich genau 2 Jahre nach Holgers Tod.
Ich bin 10 Monate nach dem Tod umgezogen. Ich muss aber sagen, ich glaube wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, ich bereue es. Mein Tipp ist immer, also es ist super individuell, nämlich das, was du eben gerade schon gesagt hast. Einige können nicht in dieser Umgebung bleiben, denen fällt es total schwer und andere brauchen das. Und ich muss sagen, ich habe die Entscheidung damals zu früh getroffen und mich da halt auch bequatschen lassen. Ich glaube, ich hätte länger warten sollen. Also ich bin nicht weggezogen, weil ich diese Wohnung nicht mehr ertragen habe oder dieses Umfeld, sondern einfach, weil es halt von außen ja mir quasi suggeriert wurde, dass es besser wäre, doch woanders hinzuziehen. Und dann, ja, natürlich, ne, wenn der Mann gestorben ist, ist alles, ja, mache ich. Muss ich sagen, bereue ich heute. Also ich, das wäre, ist das Einzige, was ich jetzt sagen würde, das würde ich gerne, also natürlich, abgesehen vom Unfall, aber jetzt so nah, alles so jetzt in dieser ganzen Trauerverarbeitung, ist das der einzige Punkt, wo ich sagen würde, das würde ich gerne rückgängig machen. Da stand ich nicht zu 100% hinter. Da hab ich nicht genug auf mich gehört. Ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da bei sich bleibt, auf sich hört und schaut, was brauche ich. Und wenn du in der Wohnung oder in dem Haus bleiben möchtest und bleiben kannst, es muss ja auch finanziell irgendwie möglich sein, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, dann braucht man nicht umziehen. Also es ist ein ganz schwieriges Thema und ich muss sagen, also ich bereue es und ich hätte es nicht gemacht. Mittlerweile ist der Umzug jetzt aber auch schon 2 Jahre her, aber ich bin ja auch so, dass ich wieder zurückziehen möchte. Jetzt nicht in die alte Wohnung, die war eh zu klein, aber zumindest in die alte Ecke. Wir sind in einen anderen Stadtteil gezogen, wir sind in Hamburg geblieben, aber in einem anderen Stadtteil. Und ich möchte schon gerne wieder in unsere alte Ecke zurück. Ich vermisse es da sehr und für mich sind das zum Beispiel keine schlechten Erinnerungen. Also für mich ist es tatsächlich, ist das halt da zu Hause. Ich habe da super gerne gewohnt in der Ecke und für mich ist es nicht erdrückend, weil das da jetzt passiert, so weil ich da halt die Nachricht überbracht bekommen habe, dass Jacek gestorben ist. Das war bei mir nicht so, aber das ist halt super individuell. Aber nein, ich bin nicht in der Wohnung geblieben und ihr seid 2 Jahre danach dann umgezogen. Aber du bist ja ziemlich happy.
Bei Holger war es ja so, dass es wenige Zeit vor seinem Tod dann klar war, dass er es nicht überstehen wird. Ich glaube, das war, als Holger die Information bekommen hat, dass er jetzt nur wenige Tage hat. Ich glaube, das war so ein Zeitpunkt, da habe ich für mich entschieden, ich werde nicht in diesem Haus bleiben. Also wenn Holger wirklich sterben sollte, bleibe ich nicht da, weil das konnte ich. Okay, der Gedanke ja. Alleine, dass er hier alles, jede einzelne Ecke, alles hat mich da total an ihn erinnert. Das ist echt interessant, gell? Weil Fotos haben wir nie irgendwas ausgemacht und da hatte ich auch irgendwie so gar keine Angst davor, ihn irgendwie zu sehen auf Bildern. Aber in jeder Ecke im Haus, wo ich wusste, ach, hier hat er irgendwie was.
Ja.
Schlimm bessert. Oder? Ja. Nein.
Bei uns ähnlich.
Witz unter, er versteht den Witz jetzt. Ja, du musst nach oben.
Ja.
Aber nein, da, hier hat er ein bisschen was gebastelt. Da hat er so eine kleine Outdoor-Küche gebaut für damals, für unseren älteren Sohn damals und so. Oder Wände gestrichen. Also aus dem Haus musste ich raus, das wusste ich. Es hat dann doch länger gedauert, als ich es mir erhofft hatte. Das hatte aber einfach damit zu tun, dass es noch größere Brände gab, die ich vorher löschen musste. Das heißt, ich hatte gar keine Zeit und gar keine Energie. Das Haus musste ich ja auch verkaufen. Ich habe mich ja mit Immobilien, ich kannte mich damit überhaupt nicht aus. Das war ein Riesenfass.
Ich hatte ja damals nur eine Mietwohnung, also wie jetzt auch. Deswegen, ich musste nichts verkaufen. Das war ein bisschen einfacher. Und ich habe tatsächlich damals ziemlich schnell eine Wohnung gefunden über eine Genossenschaft, in der ich aber schon seit 100 Jahren Mitglied bin. Das ging relativ schnell. Jetzt der Weg quasi zurück ist schwieriger, weil da ist viel halt von privat und wenig Genossenschaft. Und da natürlich Mutter, Kind, alleinerziehend, selbstständig mit Hund. Es ist nicht die ideale Kombination, die sich Vermieter wünschen, vor allem nicht in der Ecke, in der wir vorher gewohnt haben, wo die gut verdienenden Pärchen mit doppeltem Einkommen wo am liebsten also wohnen möchten. Das ist schon sehr, sehr schwer. Wer sich die Mietpreise in Großstädten da mal anschaut, das muss man sich halt leisten können. Und man muss halt auch erstmal eine Wohnung finden. Es zieht halt auch keine aus. Aber ich finde das ganz interessant bei dir, dass das bei dir emotionale Gründe hatte. Das war bei mir tatsächlich, fand ich das schön, dass Jacek da überall, weil er hatte auch in der Wohnung viel selbst gemacht und viel mit den Handwerkern dann dazu gange und so, weil als wir damals eingezogen sind, war die Kleine gerade geboren. Ich fand das tatsächlich schön. Bei mir war es eher rational, aber ja.
Das ist ein typisches Beispiel dafür. Man kann es komplett so empfinden oder so. Also dir hätte es nichts ausgemacht. Im Gegenteil, dich hätte irgendwie die Erinnerung sogar gefreut. Und für mich war das nicht auszuhalten. Zum Zeitpunkt des Todes oder kurz vor Tod, dieses in dem Haus zu bleiben, war für mich klar, dass das nicht passieren wird. Und dann, als dann natürlich auch noch, wie die Leute da an dem Ort auch reagiert hatten, dann, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt alles noch gar nicht. Aber da habe ich dann entschieden, dass ich auch dem Ort den Rücken kehren werde.
Verstehe ich.
Also zuerst wusste ich das Haus. Ich dachte eigentlich schon, ich bleibe da. Also vom Ort her, weil klar, meine Kids waren da schon in Kindergarten und Krippe integriert und ich kannte auch schon einige Leute. Also eigentlich wäre es nahegelegen, ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt. Aber als das dann so war und sich auch alles so entwickelt hat, wusste ich auch, weil es war ja ein kleinerer Ort, ein Dorf. auch wie die Leitung des Kindergartens damals auf meinen älteren Sohn reagiert hat, mir war, oder auch die Menschen so auch getuschelt und
schlimm.
Also ich hatte plötzlich so eine Aversion gegen Dorf. Ich dachte mir einfach, ich muss zurück in die Stadt.
Ja.
Also mein Plan ging ja auf. Also ich bin so glücklich hier. Ich kann mir es nicht mehr anders vorstellen. Das ist so schön. Und ich denke mir auch ganz oft, dass Holger super happy hier wäre. Ich habe ein Zuhause für uns gefunden, bei dem ich weiß, Holger würde es super feiern.
Ich muss ja sagen, die alte Wohnung, da war Jacek nicht so happy. Er wollte wieder so in die Region ziehen, wo wir jetzt wohnen.
Ah ja, okay.
Weil er halt hier aufgewachsen ist. Wir hatten so eine Altbauwohnung mitten in der Stadt, sehr zentral, schwierig zu parken und so, immer was los und so. Und ich liebe das ja. Ich bin ja so ein typischer Stadtmensch. Also ich bin das ja voll mein Ding. Bei Jacek war das tatsächlich nicht so. Und das Witzige ist, wir haben uns damals, als ich schwanger war, auf eine dieser Wohnungen, in der ich wohne, beworben. Und wir haben damals eine Absage bekommen und sind dann aber in die Stadt gezogen, weil ich es unbedingt wollte. Und jetzt wohne ich in einer dieser Wohnungen, für die wir damals eine Absage bekommen haben. Und Jacek hätte das hier geliebt. Also er hätte das hier total toll gefunden, aber ich bin halt unglücklich. Also ich mag es halt, wie gesagt, da waren wir echt grundverschieden. Er hat das hier gefeiert und total toll gefunden. Und ich bin halt echt so, nee, ich will wieder in die Stadt ziehen. Das ist mir hier zu ruhig, das ist mir hier zu grün, das ist nicht meins. Ne? Obwohl das, also es ist nicht schlecht, ne? Das möchte ich gar nicht sagen. Das bin halt nicht ich, aber es wär halt voll Jacek hier gewesen. Das ist so der einzige Lichtblick, den ich jetzt noch habe, solange wir halt keine neue Wohnung finden, weil das, wie gesagt, sehr schwierig ist. Jacek hätte es hier auf jeden Fall gefallen, das weiß ich, weil wir uns halt damals hier auf eine Wohnung beworben haben und sie damals nicht gekriegt haben und dafür in die Stadt gezogen sind. Wie das Leben manchmal so spielt.
Ja, das stimmt. Die Stadt selber jetzt, dass sie wieder hier sind, ich habe ja mit Holger auch hier lang gelebt.
Ja.
In einem anderen Viertel zwar, aber ich meine, ja, trotzdem gibt es sehr viele Orte und Plätze, die mich natürlich erinnern an der Stelle, wo er mir den Antrag gemacht hat oder zigtausend, also das finde ich gar nicht schlimm, weil ich es trotzdem, ich nehme ihn ein Stück weit mit, irgendwie ist er mit dabei, er würde das zu Hause feiern, aber trotzdem ist es jetzt meins, trotzdem haben wir neu gestartet, trotzdem hatten die Kinder jetzt die Chance, neu zu starten und ich vor allem auch, weil man überträgt ja immer so super viel auf die Kinder.
Absolut.
Also ich hätte jetzt von da im Homeoffice gearbeitet und habe jetzt im Homeoffice. Also so rein von den Fakten her hat sich nicht viel geändert, aber durch das, dass ich jetzt so zufrieden bin, diesen Teil geschafft zu haben, das übertrage ich ja wiederum auf die Kinder.
Ja.
Die wiederum haben jetzt gerade die Chance, neu durchzustarten. Und der Ältere hat es auch echt von Anfang an abgefeiert. Dem war das gar nicht so sehr bewusst, wie da ein bisschen so in dem Dorf, so ein bisschen, wie soll ich sagen, klar spüren Kinder auch was. Aber ich sage jetzt mal, ich habe das meiste ja abgefangen.
Ja.
So. Also er hat das ja, glaube ich, so bewusst gar nicht mitbekommen. Klar kriegt er das mit, wenn plötzlich so ein paar Leute ihn meiden, aber der Hauptbeschuss, den habe ich abgefangen, sagen wir mal so. Und trotzdem, denke ich mir, hat er super gefeiert, dass wir neu starten konnten und er ist ja auch super schnell angekommen hier. Und der Kleine, bei dem ich eigentlich gedacht habe, dass er als die kleine Rampensau, die er ist, so super schnell Freunde findet und dass es losgeht, bei dem, der hing dem alten Ort schon sehr lang nach. Der spricht heute teilweise noch von dem Haus. Und das ist witzig, weil wir ja er ist jetzt 5 und seit 2 Jahren sind wir hier.
Das macht meine auch. Die spricht auch immer noch von der alten Wohnung mit der blauen Tür und so. Was sie aber auch immer sagt, ist, ja, wenn wir dann in die alte Wohnung mit der blauen Tür ziehen, dann kommt Papa wieder. Da merke ich schon, dass sie halt nicht versteht, was Tod bedeutet, weil sie denkt, wenn wir wieder zurückziehen in diese Wohnung mit der blauen Tür, dass der Papa dann wiederkommt. Aber daran kann sie sich erinnern, obwohl sie ja 2 war. Sie war 2 Jahre alt, als wir umgezogen sind, also 2,5. An diese blaue Tür, an die erinnert sie sich.
Witzig, gell? Also das ist auch super individuell, würde ich sagen.
Total. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie da der Weg aussehen soll. Wenn unsere Männer für 5 Minuten zurückkommen könnten, was würdet ihr ihnen heute erzählen?
Die finde ich krass.
Ja, natürlich würden wir ganz viel erzählen. Ich dachte so, ich habe das, glaube ich, letztens auch gepostet. Ich würde jetzt sagen, guck mal, ich fahre wieder Auto. Und ich fahre in die Waschstraße alleine. Natürlich noch ganz viele andere Sachen. Ne? Das ist mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Aber das ist halt so ein Ding. Ich bin seitdem, waren 13 Jahre fast zusammen und kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich Auto gefahren bin. Ich bin eine super Passenger Princess, also super Beifahrerin. Er ist immer gefahren. Er war auch ein super Fahrer. Und ich bin halt nicht mehr gefahren. Den Umständen geschuldet, muss ich es jetzt natürlich machen. Und das wäre sowas, wo ich sagen würde, ja, guck mal, Schatz, das mache ich jetzt wieder. Was ich schon alles geschafft habe, ich fahre in eine Waschstraße mit dem Auto und ich schalte in N und ich fahre nicht gegen und ich bremse nicht und ich schaffe es alleine zu tanken. Ich habe in meinem Leben vorher nicht getankt mit meinem Auto. Ich hatte damals ein eigenes Auto, habe es aber nie getankt. Ich habe es nie sauber gemacht. Das hat alles Jacek gemacht. Aber natürlich würde ich noch ganz viel mehr sagen. Das ist ja klar. Das war jetzt nur
5 Minuten. Irgendwie ist es so viel, weil man sich also viel im Sinne von, das ist mehr, als dass ich jetzt nur einen Satz sagen kann. Und irgendwie ist es so wenig, weil man ja irgendwie tausend Sachen erzählen will. Also ich versuche das jetzt irgendwie zu sagen, ohne dass ich versuche jetzt ein Tränchen zu verdrücken, aber ich glaube, es funktioniert. Also, ich würde als erstes sagen, guck mal, wo wir jetzt wohnen. Ist das nicht cool? So ein bisschen.
Ja.
Ich würde vor allem, würde ich sagen, also wie krass die Jungs sich entwickelt haben, weil da denke ich immer wieder drüber nach, dass er, wie es wäre, wenn er jetzt vor der Tür stehen würde und die zwei Jungs machen auf.
Ja, oh ja.
Weißt du, wie die sich verändert haben?
Ja.
Dass einfach der Ältere einfach nicht mehr dieses Kleinkind ist, sondern einfach, der kommt jetzt dann in die dritte Klasse.
Ja.
Oder auch der Kleine, wie er halt einfach so extrem er ist.
Mhm.
Also der würde ja dann quasi fast in sein Spiegelbild würde der angucken. Ja. Also die Frage finde ich irgendwie super emotional.
Ist sie auch.
Dass ich immer noch völlig lost bin, dass ich das Gefühl habe, es könnte besser werden, dass er gefälligst zurückkommen soll. Mhm. Wahrscheinlich würde ich direkt in Satz 3 was soll das? Zurück.
Ja. Ja, das stimmt.
Dass ich halt versuche, so wie er es gesagt hat, dass ich es irgendwie, ja, dass ich es, er ist ja davon überzeugt, ich schaffe das. Und dass ich zwar immer nur rausfinde, wie, aber dass ich es schon irgendwie hinkriegen werde.
Ja.
Sorry.
Oh Gott. Das ist, dafür gibt es diesen Podcast hier.
Das passiert.
Dafür machen wir
super
das.
Super emotional. Ich finde das ganz schlimm. Vielleicht, weil ich mir da echt, weil ich die Gedanken öfter mal habe, was würde ich dir alles zeigen? So.
Mm.
Du schaffst ja in 5 Minuten gar nicht. Was ist das Wichtigste?
Nein. Guck mal. Ja, wahrscheinlich wäre man sowieso ein aufgeregtes kleines Kind am Geburtstag, weil man gar nicht alles irgendwie mitteilen könnte in diesen 5 Minuten oder so. Ich versuche da so ein bisschen mit Humor drauf zu gucken, aber natürlich, mir geht es wie dir.
Ich versuche, wahrscheinlich würde ich, wenn die Tür aufmache, ich würde umfallen und dann müsste 5 Minuten schaffen, mich wieder zu beleben, wenn es wirklich so wäre.
Ja, ach ja.
Schlimme Frage, könnt ihr die bitte am Schluss kommen? Macht euch bitte selber mal die Gedanken, das ist wirklich, also für mich ist das irgendwie super emotional.
Ist es auch, ist voll es auch.
Oder? Bitte eine Emotion. Was haben wir noch?
Ja, jetzt kommt auch eine Emotion, jetzt kommt eher eine sachliche Frage. Und die kann ich, also das sind 2 Fragen, aber die fasse ich mal zu einer zusammen. Seid ihr beim Psychologen oder beim Psychotherapeuten? Und wenn ja, wie verändern sich die Abstände und die Themen beim Psychologen? Dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Hört da gerne mal rein in Folge 22. Da sprechen wir nämlich genau darüber. Da wurde uns die Frage nämlich schon mal innerhalb der Community auch gestellt. Und da haben wir diese einzelne Community-Frage aufgegriffen. Um es kurz zu machen, ja, also ich gehe zur Therapeutin seit Februar 24. Melina auch. Ja, die Abstände haben sich verändert. Also ich bin, ich glaube, die ersten 2 Jahre wöchentlich gegangen. Mittlerweile gehe ich, dann habe ich eine Gruppentherapie gemacht für meine ADHS und gehe mittlerweile 2-wöchig zu meiner Therapeutin. Und auch die Themen haben sich verändert. Natürlich ist Trauer, war damals der Grund, warum ich hingegangen bin. Das haben wir auch sehr lange bearbeitet mit einer Traumatherapie auch, weil bei mir sich eine posttraumatische Belastungsstörung durch einen Unfall entwickelt hat. Mittlerweile ist das Thema Trauer so gut bearbeitet und ich komme so gut damit selbst zurecht, dass wir vieles auch Zukunftsperspektiven, also neue Zukunftsperspektiven erarbeiten oder halt auch auf Themen gucken, die mich sonst so beschäftigen, die mit meiner ADHS einhergehen und Thema Autismus und sowas. Also gar nichts jetzt, was unbedingt mit dem Thema Trauer zu tun hat. Aber da sprechen wir ganz genau auch noch drüber in Folge 22. Und bei dir?
Ich gehe schon seit Holgers Diagnose und habe es auch nie verändert. Bei mir war es ähnlich wie bei dir, dass sich mal Abstände verändert haben. Also ich war erst wöchentlich, dann war ich irgendwann mal nur monatlich. Dann habe ich aber festgestellt, das ist zu wenig. Jetzt bin ich gerade auf 14-tägig und ich finde 14-tägig ist gerade so, ist für mich jetzt gerade so gut. Und ähnlich wie bei dir, die ganze erste Zeit, also ich meine natürlich während der Krankheit war es die Krankheit, ne? Also mit der immer durch diesem Hoffnungsaspekt und diesem Schock ja eigentlich. Nach Holgers Tod war es dann natürlich das Verarbeiten von diesen ganzen Feuerstellen, die ich da hatte und die ich löschen musste. Und dann ging es irgendwann mal um mich und meine Trauer. Das habe ich ja auch, also es ist ja nur so viel passiert dann nach Holgers Tod. Das musste ich ja auch erstmal irgendwie alles verarbeiten. Es war schon echt gut, dass ich Therapie hatte. Also so im Nachhinein, das hat mich ja so schon völlig überfordert. Aber wenn ich dann jetzt so einen regelmäßigen Termin gehabt hätte, wo jemand irgendwie sich nur um mich, um meine Belange, um meine Gefühle und so über meine, ja, um meine Überforderung zu sprechen, also dann hätte das Ganze, glaube ich, schon noch alles länger gedauert. Inzwischen ist es auch so, dass ich die Trauer, die natürlich da ist, aber ich komme damit viel besser zurecht. Also der Umgang hat sich verbessert. Deswegen ist es jetzt auch eher, also was wir momentan eher bearbeiten, ist mein Thema mit der Identität. Also das ist ja auch eher so. Also Vergangenheits, die Vergangenheit ist es gar nicht mehr so im Fokus, sondern eher so, was wird aus unserer, also was wird aus meiner Zukunft? Wer bin ich denn? Wer will ich sein?
Diese Zukunftsperspektiven, ne? Was genau? Ja, das ist bei mir ähnlich. Das ist bei mir ähnlich. Genau, das Thema ist bei mir jetzt auch im Fokus.
Das ist auch cool, weil ich da auch immer wieder mich mit mir selber beschäftigen muss und mich reflektieren muss. Und das ist echt ganz gut, weil das sind ja Dinge, die ich gerne im Alltag dann mal kurz unterdrücke oder die dann keine Priorität haben. Und da geht es halt dann wirklich mal eine Stunde oder fast eine Stunde nur darum, was mich momentan gerade so sehr stört. So hauptsächlich an mir selber. Ich habe das ja auch schon öfter jetzt gesagt, dass ich irgendwie mit meinem Spiegelbild auch nicht so zufrieden bin, innerlich wie äußerlich. Diese Dinge bearbeiten wir da eher so. Aber ja, wie du sagst, Folge 22, da haben wir das in Langformat.
Richtig. Dann, wie haben sich eure Ziele, / Wünsche geändert, davor und danach?
Das kann ich gern beantworten. Wenn ich vor dem Tod spreche, spreche ich auch von Vordiagnose, also als quasi noch alles gut war, sagen wir mal so. Vorher hatte ich Ziele wie, ich möchte auf Mallorca leben, ich möchte mit den Kids die Welt bereisen und mit meinem Mann natürlich.
Ja.
Ich möchte dies, ich möchte das, ich weiß gar nicht, was ich alles für Wünsche hatte. Inzwischen ist mein einziger Wunsch, dass ich gesund bleibe und glücklich bin für meine Kinder. Und es klingt so cheesy, aber dieser Schicksalsschlag zwingt dich so in die Knie und im Endeffekt ist das der einzige Wunsch, den ich habe, dass mich jetzt quasi diese traumatischen Jahre, die ich hinter mir habe, dass die mich gesundheitlich nicht so belasten, dass ich halt irgendwie eine ernsthafte Krankheit daraus entwickle, in welche Richtung auch immer, sei es eine körperliche oder eine mentale Krankheit oder so, sondern dass ich wirklich gesund bin, gesund bleibe und auch glücklich bin und um das beste Vorbild für meine Kinder zu sein.
Ja, also das kann ich total nachvollziehen, gerade wenn man den Mann durch eine Krankheit verloren hat. Bei mir ist es auch ähnlich. Natürlich hat man vorher viele auch materielle Wünsche oder so. Man will das haben, in einer schönen Wohnung wohnen oder ne, Auto, bla bla bla. Bei mir haben sich die Prioritäten einfach verschoben. Also natürlich habe ich jetzt auch immer noch, also ich muss sagen, ich habe schon noch Ziele und Wünsche würde ich es nicht nennen. Ich würde sagen eher Träume nennen, aber viele Träume sind auch mit Jacek gestorben, weil wir eben viele gemeinsame Träume auch hatten. Wir wollten ja mal nach Schweden zusammen auswandern. Aber ich habe schon noch Träume, aber es sind jetzt halt meine Träume und ich versuche sie halt irgendwie so für mich umzusetzen. Ziele habe ich, ja, weiß ich nicht, Ziele, es ist, bei mir ist Ziele immer schwierig mit ADHS, ich habe dann immer irgendwelche anderen Ziele, das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Ich habe immer ganz tolle neue Ideen und sowas und ich glaube, ich habe schon ziemlich viel von meinen Zielen, die ich mal hatte, bevor Jacek gestorben ist, was ich immer mal machen wollte, tatsächlich erreicht. Ich durfte ein Buch schreiben, was jetzt über nächsten Monat rauskommt. Ich bin online sehr aktiv, das sind alles Sachen, die ich, wo Jacek immer gesagt hat, früher mach das doch und ich muss was soll ich denn erzählen, ich habe nichts zu erzählen, ist ja nichts Spannendes bei mir. Das sind solche Sachen, solche Ziele hatte ich schon früher, die konnte ich jetzt aber erst mit meiner Geschichte umsetzen, weil ich da erst eine Stimme Gefühl gefunden habe. Aber so richtig Wünsche habe ich jetzt auch nicht. Also meine Prioritäten haben sich halt geändert. Ich arbeite auch ganz stark an mir, weil ich halt sowas wie Grenzen setzen kann ich halt ganz schwer. Aber da arbeite ich ganz, ganz doll dran, ich muss jetzt halt auch für mich und mein Kind einstehen. Es gibt jetzt keinen Papa mehr, der irgendwie mal übernehmen kann. Ich kann sagen, oh, mach du mal hier, der ärgert mich aber so ungefähr. Der Nachbar ist aber blöd, ne? Sag du mal was. Das muss ich jetzt alles machen. Und ich lerne so Grenzen zu setzen, mich, dass mein Wohlbefinden und dass der Kleine im Vordergrund steht, dass wir schauen, dass es für uns als Familie funktioniert und ich versuche mir mit dem Bogen zu spannen zu diesem Thema Wohnung, mir nicht von anderen einreden zu lassen, was gut für uns wäre. Das habe ich früher ganz gern gemacht. Das hat Jacek auch immer gesagt, du machst immer so People. Ich bin so ein typischer People-Pleaser. Ne? Ich will es immer allen anderen recht machen. Hauptsache allen anderen geht es gut, Hauptsache keiner meckert. Alles ist harmonisch und das funktioniert aber nicht, weil ich halt merke, ich bin dann nicht glücklich. Und das ist was der Arbeit, das geht halt nicht von heute auf morgen, weil das ganz viele Glaubenssätze sind, die ich schon gefühlt ewig habe. Dafür ist meine Therapie auch da, dass ich halt daran arbeite, wirklich mir das Leben, wie wir es jetzt halt haben, ohne den Papa, ohne den Mann, so aufzubauen, dass es für uns aber gut ist, ohne dass jetzt irgendjemand anderes sagt, nee, ihr müsst das aber so und so machen. Und das funktioniert aber nicht. Aber nee, das geht nicht. Du musst das und das machen. Das ist jetzt bei mir eher so Wunsch, Ziel, Traum irgendwie und gar nicht mehr dieses, du musst jetzt da und da wohnen, in der Wohnung, du musst das und das Auto fahren. Ich bin froh, dass ich überhaupt ein Auto habe, dass ich überhaupt wieder Auto fahre. Das ist ja, wie gesagt, ja auch, war lange ja gar kein Thema für mich. Solche Sachen. Die Prioritäten verschieben sich einfach. Und das ist aber auch für jeden dann immer auch anders, was er für Ziele und Träume hat. Dieses Thema Gesundheit ist bei mir natürlich auch, aber bei dir natürlich noch stärker, weil du eben ja deinen Mann durch eine Krankheit verloren hast. Man ist ja dann nochmal anders getroffen davon und anders da nochmal involviert in dieses Thema. Aber ja, das sind so meine Ziele und Wünsche. Und jetzt kommt eine Frage, da habe ich schon so kurz gesagt, was ist für euch der Sinn des Lebens? Das ist auch schon wieder so eine Frage. Schwierig. Schwierig, das jetzt so zu beantworten.
Oh, ich weiß, also spontan würde ich sagen, Beziehungen zu Menschen, glaube ich. Also ja, natürlich ganz vorne dran meine Kinder, aber auch zu anderen.
Ja. Ich würde auch sagen, sowas wie Zufriedenheit, dass du mit dem, was du hast und was du bist, ja, zufrieden bist. Sowas. Oh, das ist ja so eine philosophische Frage, da könnte man jetzt eine ganze Stunde drüber füllen und drüber philosophieren, was der Sinn des Lebens ist. Ich glaube einfach, dass du mit dem, was du machst und wie du lebst und was du hast, dass du damit zufrieden bist. Und wenn du mal alt bist, und ich hoffe ja, dass wir alle alt werden, nicht so wie unsere Männer, dass wir mal sagen können, ja, ich bereue nichts wie mein Umzug. Ich weiß, ich reite immer auf diesem Umzug rum, auch in jeder Therapiestunde. Frau Therapeutin, aber der Umzug. Sie wissen doch, dass man halt nichts bereut, dass man halt die Sachen macht, die für einen selbst gut sind. Das ist so für mich irgendwie der Sinn des Lebens, eben sich nicht von anderen abhängig zu machen, nicht auf andere zu hören und es anderen recht zu machen. Aber natürlich ist der Sinn des Lebens bis ins Universum weit und das kann ganz viel umfassen. Und das ist jetzt nur ein kleiner Bruchteil, der mir jetzt so ad hoc einfällt, dass wir unser Leben so leben, wie wir es schön finden. Was so jetzt mal so spontan geantwortet, ohne jetzt großartig darüber ein Referat zu halten.
Finde ich gut.
Ja. Dann glaubt ihr, oh, das ist auch gut, das kann ich auch zusammenfassen, die beiden Fragen. Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod und somit auch an Zeichen? Und was sagt ihr zum Thema Medium? Und da grätsche ich direkt rein, haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht, Folge 14 könnt ihr euch dazu gerne anhören, zum Thema Jenseitskontakt. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Ja.
Ich auch. Ich glaube auch, dass es weitergeht, dass die Seele irgendwo hin muss, dass die Seele nicht verschwindet. Das glaube ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Himmel ist oder dass man dann auf einer Wolke sitzt, aber ich glaube schon, dass es danach nicht vorbei ist. Und ich glaube auch an Zeichen. Bei mir ist es das Rotkehlchen, weil Rotkehlchen sind ja dafür, ich glaube vor allem in Großbritannien ist oder im englischsprachigen Raum, steht das Rotkehlchen dafür für ein Zeichen von Verstorbenen. Wenn die sich blicken lassen, ist das immer, dass ein Verstorbener dir gerade irgendwas sagen möchte. Und das Rotkehlchen ist so mein Zeichen, muss ich sagen. Aber es hat auch lange gedauert, solche Zeichen wahrzunehmen. Also bestimmt, was heißt lange, in Anführungsstrichen, bestimmt mindestens ein halbes Jahr. Das war nicht sofort und ich bin absolut nicht spirituell, muss ich sagen. Ich werde es aber immer mehr. Und das Rotkehlchen ist, wie gesagt, irgendwie was. Immer wenn ich ein Rotkehlchen sehe, sagt auch die kleine Maus, das ist der Papavogel, sie weiß auch schon Rotkehlchen und so. Und das ist so ein Zeichen dafür. Und Thema Medium, da sprechen wir nämlich auch in der Podcast-Folge 14 drüber. Ich war tatsächlich bei einem Medium, ich glaube ein halbes Jahr, nachdem Jacek gestorben ist und habe da so eine Sitzung gemacht. Aber da erzähle ich ausführlich in der Podcast-Folge drüber. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da nochmal alles aufgreifen würde. Also wenn euch das interessiert, dann hört da gerne mal rein in Folge 14.
Ja, hört euch das an. Das war wirklich sehr spannend, weil ich bin da ja auch so. Ich bin ja auch da super skeptisch, was das Thema angeht. Und das war wirklich mega interessant. Und wir müssen unbedingt da jetzt mal ein Interview zu machen.
Ja. Das stimmt.
Ja, Leben nach dem Tod und Zeichen. Also ich habe jetzt nichts Besonderes, sondern ich glaube immer, also was ich mit den Jungs immer habe, sobald wir einen Regenbogen sehen, sage ich, ah, Papa grüßt. Ist jetzt nichts.
Ja, stimmt. Sondern
das ist einfach so unser Regenbogen-Ding. Das sagen die Kids halt inzwischen, wenn sie einen sehen, guck mal, Papa wieder. Und sage, ja, da ist er wieder. Und er sagt Hallo und so. Und dann kommen wieder die Fragen, wo ist der eigentlich genau da jetzt? Und sage, ja, das wäre mal wüstiger. Das ist super schwierig zu erklären, wenn du es ja selber nicht weißt, was nach dem Tod passiert. Ich habe mir vorher da nie drüber Gedanken gemacht, aber seit Holgers Tod möchte ich dran glauben und glaube auch dran, dass es irgendwie weitergeht und dass er in irgendeiner Art von Energie, in einer Form ist er irgendwie noch da. Und wir werden es erst rausfinden, wenn es selber so für uns weit ist. Ne? Und deswegen und auch ein bisschen so die Hoffnung, ihn auch wieder zu sehen, in welcher Form dann auch immer, aber ihm wieder zu begegnen, das wäre schon sehr schön.
Ich habe auch keine Angst mehr vor dem Tod. Früher hatte ich immer Angst. Ich muss sagen, seitdem Jacek gestorben ist, habe ich keine Angst mehr. Also natürlich möchte ich mein Kind nicht, also das, ne, natürlich, das ist klar, dass ich da mein Kind verlasse, weil sie ja hoffentlich mal ganz alt wird. Und ich natürlich auch, aber ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich mir auch vorstelle, dass ich Jacek dann wieder sehe.
Ich glaube, dass es vielen so geht, die jemanden auf der anderen Seite haben. Okay, puh, gut.
Wie finde ich einen guten Umgang mit langjährigen und intensiven Freundschaften, die zerbrechen? Auch da haben wir eine Podcast-Folge zugemacht.
Also sag mal, wir haben ja wirklich schon viele Themen.
Ja, wir haben schon viel gemacht. In Folge 7 sprechen wir auf jeden Fall darüber, wie viel Trauer eine Freundschaft aushält und wie sich Beziehungen nach dem Tod verändern. Das geht ja in eine ähnliche Richtung.
Mhm.
Ich glaube, die Frage ist so gemeint, wie man selbst einen Umgang damit findet, dass halt Freundschaften nach einem Tod oder mit der Trauer halt zerbrechen. Ich muss sagen, ich konnte mich ganz gut von diesen Freundschaften verabschieden, weil ich tatsächlich auch nicht, ich hatte keine Kapazitäten dafür, auch noch um Freundschaften zu trauern, muss ich sagen. Ich war so sehr auch noch in meiner akuten Trauer und im Schockzustand und mit allem drumherum, diesem ganzen bürokratischen Umzug und Kind und sowas alles beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte und keine Kapazität auch noch darüber zu trauern. Und deswegen, für mich ist es okay, Dafür sind auch neue Freundschaften bei mir zum Beispiel dazugekommen. Also es hält sich so die Waage. Es sind einige gegangen, von denen ich es nicht gedacht hätte, aber es sind auch neue Freundschaften dazugekommen. Und deswegen hält sich das so die Waage bei mir. Also ich kann jetzt keinen Tipp geben für einen guten Umgang. Ich habe es ehrlich gesagt einfach so hingenommen und halt, wie gesagt, dadurch, dass sich neue Freundschaften auch entwickelt haben, war jetzt gar nicht so viel Raum, jetzt auch noch darum zu trauen. Das hat ja auch einen Grund, warum die Freundschaft dann vielleicht den Schicksalsschlag nicht überlebt hat.
Ja, das finde ich gut, was du sagst, weil ich habe auch da nach dem richtigen Wort gesucht, aber es ist tatsächlich so, also wenn man jetzt nur rein rational denkt, dann denkt man sich ja, okay, dann war es die Freundschaft nicht wert, wenn die das nicht übersteht. Aber klar ist man da emotional involviert, gerade bei langjährigen Freundschaften, aber so wie du sagst, ich hatte gar keine Kapazitäten, jetzt erstmal der Freundschaft irgendwie nur, wie soll ich sagen, da Gas zu geben und zu sagen, nee, ich muss da jetzt irgendwie nur einen riesen Teil erfüllen, noch als ich festgestellt habe, dass, oder natürlich ist es enttäuschend, ich bin schon auch enttäuscht gewesen, aber ich habe gar keine Kraft, da jetzt zu trauern, weil ich habe alles an Energie und Kraft da irgendwie für Holgers Tod gebraucht und aber auch für meine Kinder dann und auch die Trauer von meinem älteren Sohn, dass ich gar keine, also das, diese Freundschaften, die beendet sind inzwischen, das ging so parallel zu dieser Welt, die ich danach erfahren musste, dass das gar keine, so sehr hat es gar nicht wehtun können, weil da war ein größerer Schmerz zu bewältigen. Und jetzt mit Abstand dahinter, also jetzt ist ja Abstand dazwischen, jetzt bin ich in der Lage, rational zu denken. Und ja, ich war auch enttäuscht. Es ist jetzt nicht komplett emotionslos verlaufen. Natürlich war ich auch enttäuscht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, dann war die Phase jetzt vorbei. Ich sage auch gar nicht, dass es dann deswegen schlechte Freundschaften waren, aber die waren einfach für eine bestimmte Phase in meinem Leben gedacht und sind es jetzt nicht. Und mir geht es ähnlich wie dir. Erstens komme ich mit weniger Freundschaften zurecht und auf der anderen Seite hat es ein Tor aufgemacht, um neue Freundschaften zu pflegen. Oder jetzt wie in meinem Fall die eine oder andere Freundschaft von sehr langer Zeit wieder zu reaktivieren. Das hat sich ja jetzt, aber es hat sich einfach natürlich ergeben. Und vielleicht ist dafür jetzt Platz. Vielleicht musste ich jetzt mit einer Freundin, die ich jetzt seit, was habe ich neulich gesagt, 17, 18 Jahre nicht gesehen habe, vielleicht mussten wir jetzt beide erstmal irgendwie durch bestimmte Schicksalsschläge durch und finden uns jetzt wieder. Ich glaube, manche Freundschaften sind halt auch nicht für die Ewigkeit gedacht. Und das klingt halt hart, aber bei mir haben es auch einige geschafft. Es hat ja irgendwelche Gründe und ich will auch nicht anderen da irgendwie Schuld, nicht Schuld, darum soll es auch gar nicht gehen. Aber es ist irgendwie so, vielleicht sind manche einfach nicht dafür gedacht und manche schon. So sehe ich das.
Ich glaube auch einfach, also jetzt an die Freundschaft, wo ich gerade dran denke, ist es auch so natürlich von beiden Seiten. Wir waren beide jetzt nicht die Freundinnen, die man in den Situationen sich vielleicht gewünscht hätte. Auch ich war nicht emotional nicht erreichbar, weil ich so in meinem Schmerz von meiner Trauer, da will ich jetzt gar nicht sagen, die und die Person ist schuld, sondern das ist auf beiden Seiten so gewesen. Ist das auch okay?
Glaube ich auch.
Heißt ja nicht, dass es für immer beendet ist. Vielleicht ist es auch einmal nur stiller geworden. Es wird die Zeit zeigen, aber es ist okay tatsächlich. Also ich muss sagen, du sagst es schon ganz richtig, ein anderer Schmerz war größer. Und deswegen war das jetzt auch irgendwie noch zu ertragen, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen. Jetzt kommt eine Frage, die finde ich ganz witzig gestellt. Voll unromantisch, aber existenziell. Wie stellt man sich dann, also wahrscheinlich nach dem Tod, nach dem Verlust, finanziell auf? Und auch dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht. In Folge 5 sprechen wir über finanzielle Hilfen für Witwen. Hört da gerne mal rein, wenn ihr da noch nicht ganz so fit seid, denn es gibt viele Sachen, Stichwort Unterhaltsvorschuss, was halt zum Beispiel auch, also den Halbwaisen auf jeden Fall zusteht, was ihr als Witwe für eure Kinder beantragen könnt. Ja, wie stellt man sich finanziell auf? Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Situation man kommt. Ich war damals schon selbstständig und habe 2 Wochen nach Jaceks Tod wieder angefangen zu arbeiten, weil ich auch einfach musste, weil habe ich nicht gearbeitet, habe ich kein Geld verdient. Ich wollte es aber auch. Ich war damals Redakteurin und habe von zu Hause aus gearbeitet und Artikel geschrieben und Texte geschrieben. Das war halt entspannt, muss ich sagen. Das war jetzt nicht, ich musste nirgends im Büro sein, ich hatte keinen lebensüberwichtigen Job, musste nicht am offenen Herzen operieren oder mich großartig mit anderen Menschen irgendwie auseinandersetzen, sondern ich saß zu Hause auf meinem Sofa oder im Café oder im Bett und habe an meinem Laptop geschrieben. Deswegen war das für mich so machbar. Also ich habe relativ schnell wieder normal weitergearbeitet, weil ich das für mich auch brauchte, so ein bisschen als Ablenkung und auch aus finanzieller Sicht. Und dann habe ich natürlich beantragt, was man beantragen konnte. Sterbegeld, Witwenrente, Halbwaisenrente für die Kleine. Das Kindergeld habe ich quasi auf mich überschreiben lassen. Das ging nämlich nicht automatisch weiter. Wenn der Ehepartner das vorbekommen hat, muss man es neu beantragen. Kinderzuschlag, Wohngeld, alles Mögliche. Wie gesagt, da sprechen wir in der Folge 5 ausführlich drüber, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, Jaceks Arbeitgeber hat mich damals auch unterstützt. Das war ganz toll. Die hatten da auch noch ein Sterbegeld gezahlt und so. Also da gab es schon Hilfen von außerhalb, meine Familie natürlich und auch, und das möchte ich auch nicht verschweigen, es wurde damals für mich eine GoFundMe-Kampagne auch gemacht. Da wurden Spenden gesammelt, dass ich die ganze Beerdigung bezahlen konnte und nur so habe ich das auch geschafft. Also mit Unterstützung von außerhalb. Ich habe selbst gearbeitet mit staatlicher Unterstützung und so ging es dann die erste Zeit und ja, so konnte ich wenigstens eine Beerdigung bezahlen und die ersten finanziellen Lücken, die natürlich so abrupt dann aufkommen, wenn plötzlich ein Jacek war mal Vollzeit angestellt, der hat das Haupteinkommen gehabt, wenn plötzlich jemand wegfällt in der Familie, man ein kleines Kind hat und einen alten Hund und man das alles alleine bezahlen muss. So ging das dann bei mir tatsächlich ganz gut, aber ich hatte, wie gesagt, auch Hilfe von außerhalb und hatte auch immer meine Familie, meine Eltern und auch meine Schwestern, die mich unterstützt haben. Das hat ganz gut funktioniert. Also ich war nicht auf mich allein gestellt, was das angeht. Wäre es anders gewesen, weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte, aber dadurch, dass ich halt auch selbst sehr schnell gearbeitet habe und meine Familie hatte und diese Spendenkampagne und mich auch selbst um diesen ganzen bürokratischen Kram gekümmert habe. Ich weiß, das ist super nervig, aber es gehört dazu und das muss man dann, so Witwenrente, Halbwaisenrente, Sterbegeld, muss man einmal beantragen und dann kriegt man das dann auch, bis jetzt muss man immer was nachreichen, aber einmal so einen großen Antrag ausfüllen, das ist schon wichtig. Gerade auch Thema Fristen, dass ihr da nichts verpasst. Wir haben auch noch eine Folge, ich glaube Folge 6, allein zur Witwenrente nochmal gemacht, wo wir ein bisschen drüber sprechen. Das ist wichtig, also achte darauf, dass ihr da keine Fristen verpasst, weil das ist sonst super ärgerlich. Und zum Beispiel so Kinderzuschlag lässt sich super schnell beantragen, geht auch schnell in der Bearbeitung, Wohngeld dauert ein bisschen länger. Informiert euch da einfach mal, was es da für Möglichkeiten gibt. So war das bei mir.
Vor kurzem haben wir ja auch noch die Folge mit den Hilfen für Halbwaisen und Waisen, ne?
Ja, richtig.
23, glaube ich, muss man schnell nachschauen. Ja, 23, Folge 23. Ja. Da könnte auch einiges Interessantes dabei sein. Und was ich da gerne in dem Zusammenhang noch empfehlen würde, ist die Website oder auch das Buch von Inga Kraus. Mhm. Weil die hat ja einen kompletten Renten- und Finanzratgeber für verwitwete Eltern rausgebracht. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr, sehr viel schlau machen zu dem Thema. Ich persönlich würde jetzt keine Finanzberatung bei mir buchen. Ich bin da ja eher so ein kleiner Chaot. Da könnte ich schon ein bisschen optimieren, aber ich bin inzwischen da auch ein bisschen milder geworden mit mir, weil ich mir denke, ich kriege auch nicht alles jetzt so. Also es gab jetzt so viele Feuer zu löschen. Das wird die nächste Baustelle sein, die ich angehe, weil sie ist super wichtig. Gerade wenn man jetzt alleinerziehend ist, muss man die Finanzen, das muss man alles im Griff haben. Ich bin auf einem super guten Weg. Aber ich kann da schon noch ein bisschen, also ein bisschen Luft nach oben ist schon noch.
Ja, bei mir auch, absolut.
Man kann sich ja, also ganz ehrlich jetzt mal, man kann sich jetzt auch nicht wirklich um alles gleichzeitig kümmern, oder? Also wenn man da jetzt irgendwie, da waren jetzt einfach andere Themen, also vielleicht ist es auch nur bei mir so gewesen, aber bei mir waren andere Themen jetzt gerade auf mentaler Ebene. Also
Irgendwas. Irgendwas kommt immer und das ist, man muss dann da, man muss immer so flexibel sein. Und ich bin manchmal froh, was so Miete ist bezahlt. Wir haben Essen im Kühlschrank und das Kind ist ordentlich angezogen und gewaschen. Das reicht dann immer schon so. Ich stelle mich selbst immer tatsächlich schon hinten an. Aber Hauptsache so, hier Hund und Kind geht's gut und wir haben hier ein Dach über dem Kopf und das Auto ist getankt. Alles andere ist dann halt Luxus und da muss man sich auch nicht wild machen. Man kann nicht alles schaffen. Gerade als Alleinerziehende muss man jeden Tag so viele Brände löschen. Wir haben ja auch nur 24 Stunden Zeit. Und von denen wir auch mal ein bisschen schlafen müssen.
Ja, genau. Das kommt ja auch wieder dazu zur mentalen Gesundheit oder generell zur Gesundheit. Ich würde auch so gern auch mal einen Finanzexperten oder eine Finanzexpertin einladen in unseren Podcast. Es ist ein super wichtiges Thema. Informiert euch da. Wir haben euch jetzt ein paar Quellen genannt. Genau, gehen wir zur nächsten Frage, oder?
Ja. Wie bist du, seit ihr mit Insta angefangen, Geld zu verdienen? Würdet ihr das wieder so machen?
Also ich bin da völlig raus. Ich verdiene keinen Cent, Caro. Das ist deine Baustelle.
Ich habe angefangen, einfach meine Gedanken und Gefühle zu teilen, tatsächlich. Und ich habe angefangen, und das ist mein Tipp für alle, fangt nicht an, weil ihr damit Geld verdienen wollt. Das funktioniert nicht. Ich habe damals angefangen, also mein Account gab es damals schon, das war damals ein privater Account mit 300 Followern, mit meinen Freunden, Arbeitskollegen, alten Bekannten und sowas und Familie. Ich habe dann einfach angefangen, also ich glaube, ich habe dann auch 2 Tage nach Jaceks Tod gepostet, einfach damit halt so mein erweiterter Kreis weiß, ne, oder weiß, da ist was passiert. Und dann habe ich einfach so ganz sporadisch, so das erste halbe Jahr, ganz sporadisch einmal im Monat mal was hochgeladen, einfach um meine Gefühle und Gedanken zu verarbeiten. Und das war es auch eigentlich. Und ich weiß noch, das war im Mai 24, da habe ich mit meiner Freundin damals nämlich drüber gesprochen, ja, wir können Content Creator und sowas machen. Und ich so, Content Creator, was soll ich denn da erzählen und so. Und sie wollte auch immer irgendwas machen. Also sie ist keine Witwe, aber sie wollte ein anderes Thema bespielen. Und dann so, ja, weiß ich nicht, nee, da muss ich immer Reels machen und sowas. Und Reels, das ist ja gar nicht mal. Es finde ich total blöd, so Reels zu machen und so. Habe ich früher nie gemacht. Also ich komme natürlich aus dem Social-Media-Bereich und habe viel für Content-Marketing gearbeitet, aber habe halt nie Reels so für mich gemacht. Ich habe halt immer Werbereels gemacht für Kunden und sowas. Was halt was anderes, aber nie so von mir. Dachte ich mal, das finde ich ja affig. Und dann habe ich also ganz sporadisch wirklich einmal im Monat oder zweimal im Monat mal so einen Post hochgeladen. Und dann hat sich das tatsächlich 24, also von Mai bis Ende 24, bis Dezember 24 so ein bisschen entwickelt. Dann habe ich irgendwann die 1000 Follower gehabt. Dann hatte ich irgendwann dann, ich glaube im Oktober hatte ich dann 1500 Follower, Oktober 24. Und dann hatte ich im Dezember 24 ein Cola-Post mit 37 Grad. Die haben ein Reel gemacht zum Thema Einsamkeit und dadurch, dass mein Mann verstorben ist und Einsamkeit quasi in jüngeren Jahren. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich gemeint, oh ja, das interessiert ja doch viele Leute. Und dann sind mir doch immer mehr gefolgt. Und dann hatte ich im Januar 25 die 10.000 Follower voll. Und dann dachte ich so, jetzt machst du das. Und damals habe ich aber noch ganz normal gearbeitet, war zwar schon selbstständig, aber halt als Redakteurin habe ich gearbeitet und dann war aber dann auch Ende Januar oder Anfang Januar, also auf jeden Fall auch im Januar 25, ist mir dann mein Hauptjob, quasi mein Hauptauftraggeber von heute auf morgen weggebrochen und ich stand dann erstmal da und dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Da fehlt ein Batzen Geld im Monat, weil die jetzt gesagt haben, nö, wir können keine Freelancer mehr buchen. Dann habe ich angefangen, ab Februar Teilzeit zu arbeiten, angestellt in der Redaktion als Social-Media-Redakteurin, allerdings auch nur 2 Monate. Dann wurde ich und einige andere gekündigt von heute auf morgen, weil der Verlag plötzlich kein Geld mehr hatte. Das war im April 25, stand ich wieder da und dachte ich so, ja, ne?
Ist das noch gar nicht lang her, gell?
Nee, ist noch gar nicht lang, ist noch gar nicht lang her. Und dann stand ich auch da mit, scheiße, jetzt ist auch der sichere Job, also ich war natürlich noch in der Probezeit, das war auch der Knackpunkt, ich war noch in der Probezeit, wäre ich nicht in der Probezeit gewesen, hätten die mich behalten, weil die hätten eine Social Media Managerin gebraucht und dadurch, dass ich alleinerziehend war, war ich in der Sozialtabelle ganz oben, aber ich war eben noch in der Probezeit. Deswegen war ich die Erste, die weg, also die gehen musste und einige andere aber auch. Also ganz, ich glaube, den Verlag gibt es halt auch gar nicht mehr. Und dann stand ich da. Und ich weiß noch, da hatte ich so um die 11.500 Follower, 12.000, 13.000 Follower, also unter 15.000. Da habe ich auch noch kein Geld verdient mit Instagram. Also bis April 25 habe ich noch kein Geld damit verdient. Aber ich habe weitergemacht. Ich habe halt gepostet immer regelmäßig und habe die Leute mitgenommen in der Story und sowas. Und dann war es so, dann stand ich halt quasi und heute auf morgen ohne alles da, mit meiner Witwenrente, Halbwaisenrente, Kindergeld. Mhm. Ach so, nee. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich all in. Ich mache jetzt Instagram weiter. Und dann habe ich das quasi so seit April oder Mai 25 habe ich das quasi hauptberuflich gemacht, habe mich darauf komplett konzentriert und wirklich Content gemacht, also so wie jetzt auch, ne, regelmäßig Content gemacht, geteilt, hatte dann die erste Kooperation, habe dann mein Management gefunden und bin halt auch dann in dem Jahr aber auch sehr stark gewachsen. Also letztes Jahr bin ich sehr stark gewachsen. Seit diesem Jahr ist der Algorithmus ja ein bisschen anders. Jetzt stockt es, aber es ist normal. Aber letztes Jahr bin ich wirklich sehr krass gewachsen und dann kam halt wirklich, also dann hat es halt funktioniert, indem ich halt, ich möchte jetzt nicht mich selbst loben, um Gottes Willen, aber was mir halt immer gespiegelt wird, dass ich halt, ich bin sehr authentisch in dem, was ich mache. Ich nehme die Leute mit, ich zeige halt auch, wenn es scheiße ist. Ich setze mich auch heulend vor die Kamera. Mir ist das nicht peinlich. Und das muss man halt machen. Also ich würde es immer wieder so machen, um auf die Frage zurückzukommen. Ich möchte jetzt hier nicht eine halbe Stunde quatschen. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass es immer Leute geben wird, die sich daran stören, die negative Worte finden für dich, für deinen verstorbenen Mann, für das, was du tust, dass du respektlos bist, dass du eklig bist, dass du piep bist und sowas alles. Sowas kriege ich auch zu hören und geschrieben. Damit kann ich sehr gut umgehen, weil ich wusste, dass das passiert, weil ich vorher aus dem Social, also ich komme aus dem Online, aus der Online-Redaktion, ich habe vorher als Social Media Managerin auf Markenseite gearbeitet. Ich wusste, dass sowas passieren kann. Ich habe das natürlich auch bei anderen Influencern schon mitbekommen und das war mir klar. Man muss da ein dickes Fell haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn du in der Trauer bist und da vielleicht eh nicht in deiner Kraft bist und sehr, sehr zerbrechlich, würde ich das nicht unbedingt empfehlen, weil das schon sehr, es kann dann schon fertig machen. Social Media oder gerade auch Instagram ist auch nicht mehr das, was es mal war. Es wird auch immer schwieriger. Ich merke das jetzt selbst auch bei mir dieses Jahr. Es ändert sich alles. Es muss immer mehr Ragebait sein, immer mehr Clickbait. Es muss immer mehr dramatisch sein. Und ich merke auch für mich selbst, das bin ich jetzt auch nicht. Natürlich habe ich auch viele Posts und Reels, die sehr Ragebait sind oder auch ein Clickbait haben. Einfach damit hat man die Reichweite bekommt, damit man gesehen wird. Aber ich merke auch, bis zu einem gewissen Punkt ist es okay und dann ist es halt nicht mehr meins. Also es ist schon sehr viel Drama und alles muss laut und bunt und noch mehr Drama sein, damit man gesehen wird. Wenn man damit Geld verdient und Instagram ist meine Haupteinnahmequelle, man ist sehr zahlenabhängig, weil es geht nur um Zahlen, es geht nicht um deine Geschichte. Also meinen Kunden ist es egal, ob ich eine alleinerziehende Witwe bin und ein kleines Kind zu Hause habe, die wollen halt die Zahlen sehen und wenn die Klicks nicht stimmen und die Story-Views nicht stimmen, dann buchen die keine neue Kooperation. Das ist einfach so, das ist der Job, das ist das Business, das muss einem bewusst sein. Ganz wichtig, man muss trotzdem Spaß daran haben. Wenn man keinen Spaß daran hat und ich merke das auch, dann muss ich mir auch eine Pause nehmen. Wenn ich merke, boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich posten soll, ich habe keinen Spaß mehr dran, ich bin zu sehr unter Druck, dann muss man sich eine Pause nehmen oder es auch nicht machen. Also es ist nicht ohne, es macht super viel Spaß. Ich habe super viele Freiheiten, ich bin sehr flexibel und ich darf Sachen machen. Ich habe das Buch geschrieben, wir haben den Podcast jetzt, von denen habe ich damals geträumt, dass ich das machen darf. Es öffnet sehr viele Türen. Man gibt aber auch sehr viel von sich preis. Ne? Also ich vergesse das auch immer noch. Ich hatte letztens bei mir tatsächlich einen Lieferanten da. Ich kenne dich. Und ich so, nee, woher denn? Und da fiel mir erst, als er weg ist, ja, aus dem Internet natürlich. Ne? Weil für mich ist es gar nicht so klar, dass Leute mich erkennen können. Für mich ist es so, ich bin doch die Carolina von nebenan, die ihren Mann verloren hat. Und da ist so, ja, der kennt mich aus dem Internet. Ne? Woher soll der mich sagen? Ja, ich kenne doch dein Gesicht. Und ich so, nee. Deshalb, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm. Das muss einem auch bewusst sein, dass man da sehr viel von sich preisgibt und sehr viel offenbart und sehr offen mit einem Thema ist, was halt gerade bei Trauer auch noch ein sehr Tabuthema ist, was halt auch sehr aneckt. Aber ja, um es kurz zu machen, ich würde es immer wieder so machen und es macht mir weiterhin Spaß. Ich werde es jetzt nicht mein Leben lang machen wahrscheinlich. Also vielleicht werde ich mal ein neues Buch schreiben oder was anderes machen. Also ich bin sehr kreativ, ich bin halt selbstständig und ich mag es mir immer neue Projekte auszudenken, neue Sachen zu machen. Aber ich glaube nicht, dass Instagram jetzt für den Rest meines Lebens mein Hauptjob sein wird. Ich glaube, dazu verändert sich auch die Social-Media-Welt gerade und im Laufe der nächsten Jahre wahrscheinlich zu krass.
Ich habe zu dem Thema leider gar nicht so viel zu sagen, aber ich finde, du hast es ganz gut erklärt. Instagram ist für mich ja kein Einkommenskanal, wie ich so schön sagen soll.
Aber du machst ja auch Content, ne? Also man wisst ja,
ja
auch.
Ja, ich war in letzter Zeit sehr contentfaul, muss ich sagen. Ich glaube, das ist halt dieser in Anführungszeichen Luxus, wenn du das jetzt nicht hauptberuflich machst. Ich habe jetzt halt einfach gemerkt, dass ich so ausgebrannt war mit allem, dass ich da, ich meine, das ist das Erste, was ich kürze. Das Erste, wo ich nicht aktiv bin, weil ich es halt für die Finanzen jetzt nicht brauche. Deswegen, mich nervt es auch ein bisschen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich habe einfach festgestellt, dass ich in den letzten Wochen musste ich schon stark anders priorisieren.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich jetzt dann nicht mehr aktiv sein werde. Vielleicht habe ich jetzt dann wieder Lust, ein bisschen was zu machen. Aber grundsätzlich macht schon Spaß. Ich habe auch wirklich, ja, ich habe auch schon dumme Kommentare einstecken müssen, tatsächlich. Aber, obwohl mein Kanal ja wirklich klein ist, trotzdem habe ich auch einen richtig guten Austausch zu einigen Betroffenen auch gehabt. Und man unterschätzt selber oft, oder ich habe das bei mir unterschätzt, dass es doch Menschen gibt, die sich in meiner Geschichte oder auch mit meinen Struggles identifizieren können. Also mir ging es so, ich dachte mir so, ja, wer bin ich denn schon? Ich bin hier, ja, ich sitze hier irgendwo alleine, habe da irgendwie meine Struggles. Das interessiert jetzt auch niemanden, dass jeder hat so sein eigenes Päckchen. Aber ich habe tatsächlich, also selbst ich jetzt mit so, ja, mit überschaubarer Followeranzahl oder sagen wir mal überschaubarer Reichweite, konnte tatsächlich schon Menschen helfen, allein indem ich meine Geschichte geteilt habe. Und das freut mich total.
Das ist aber das Schöne. Das ist auch wirklich so. Und da geht es mir genauso wie dir. Ich sehe das selbst ja auch immer nicht so, dass ich irgendwie Menschen Mut mache oder so mit meiner Geschichte. Weil, ne, für mich, wie gesagt, ich bin die Carolina von nebenan. Ich habe ja eigentlich gar nichts so Besonderes zu erzählen oder so. Aber es ist wirklich schön. Und bei mir war das auch so, dass ganz, ganz viele, also ich sehe dann schon so, wer mir schon lange folgt und ich weiß auch, mit wem ich schon lange Kontakt habe, schon kurz nach Jacek's Tod, als ich noch klein auf Instagram war und sowas. Das sehe ich schon. Natürlich ist es, je mehr Reichweite man hat und je größer die Community wird, umso schwieriger ist es natürlich, immer jedem zu antworten und so richtig in tiefgründige Gespräche zu gehen. Das schafft man einfach zeitlich nicht mehr. Aber ich habe schon noch die, wo ich weiß ganz genau, wie deren Geschichte ist, ne, wann die Männer Todestag haben, wann die Männer Geburtstag haben und mit den Kindern und so, wo man sich schon privat austauscht. Und das finde ich schon sehr schön. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es das gibt. Denn ich habe damals tatsächlich auch, um die Frage abzuschließen, auch angefangen, bei Instagram zu posten, weil es niemand gab, der es gemacht hat. Ich hätte damals jemanden gebraucht wie mich, der das macht. Es gab es nicht. Nicht in der Form jedenfalls, wie ich es gebraucht hätte und auch nicht in dem Stadium, in dem ich damals war. Oder ne, so kurz nach dem Tod, der zeigt, so kann das Leben auch aussehen und es geht weiter, der einfach Mut macht. Das gab es damals nicht, deswegen habe ich es gemacht. Und so hat sich das alles entwickelt.
Ja, das kann ich bestätigen, weil ich habe nach Holgers Tod nach genau so einem Account nämlich gesucht.
Ja, und da gab es mich ja noch nicht. Gab es erst ein Jahr später.
Richtig.
Ja.
Man unterschätzt manchmal schon, was für eine Power sowas auch hat.
Absolut. So, da kommen wir zur letzten Frage. Lieblingsorte, ganz kurz.
Find mich am Meer.
Am Meer, ja. Da gehörst du auch hin. So in den Süden.
Ja, meine Lieblingsstadt ist Sydney. Ja. Das hat man vielleicht schon mal mitbekommen. Mein Lieblingsland ist Australien. Da bleibe ich bleib da auch dabei. Und gleich auf Platz 2 wäre Portugal, weil das einfach sowohl Australien wie auch Portugal, es erinnert mich alles an Holger, weil das einfach unsere Hauptziele waren. Wir haben in Sydney geheiratet. Wir waren während der Weltreise viel in Australien. Ich habe da selber gelebt schon. Die Menschen sind da unfassbar nett. Wenn ich in Sydney bin, ich war das letzte Mal 2016, also vor 10 Jahren. Aber bin da sehr glücklich, wenn ich da bin, weil da irgendwie der ganze Vibe ist sehr positiv. Und das ist so mein Lieblingsort. Ich könnte jetzt auch sagen, Holgers Bank, die er mal vermacht hat. Natürlich,
stimmt.
Also wäre auch einer meiner Lieblingsorte, aber ich denke jetzt gerade an, ich will jetzt sagen exotischere Orte, aber ich denke jetzt gerade so, wo wäre ich jetzt gerade am liebsten?
Ja.
Und dann wäre es tatsächlich Sydney oder bei meinen Freunden da in der Nähe von Lissabon. Das sind Happy Places für mich und ich glaube, die werden damit verbinde ich so viel. Was ist bei dir?
Der Norden, nicht der Süden, sondern der Norden. Tatsächlich Skandinavien, also Schweden, Stockholm und Malmö tatsächlich und Kopenhagen. Mhm. Also das sind so, wir wollten ja immer nach Schweden auswandern. Wir haben früher immer mit dem Auto von Hamburg, ist es ja sehr dicht bei, innerhalb von 4 Stunden ist man in Malmö mit der Fähre dann rüber. Sind wir immer mit dem Auto und Ida dann noch, da gab es die Kleider nicht, nach Malmö gefahren oder dann durch Schweden mit dem Auto und Kopenhagen und so. Das war so unsere Happy Places und das ist auch, dabei bleibe ich auch. Ich liebe Skandinavien, Island auch dazu noch. Das ist so meins. Ich bin so ein nordisches Kind. Also nicht nur Norddeutschland, sondern ich bin auch so ein skandinavisches Kind. Ich bin ja auch wahrscheinlich auch eine Skandinavierin, nur im falschen Körper. Ich sehe mich da oben und also tatsächlich ist es bei mir der Norden. Ne? Skandinavien ist so meins, da geht mein Herz auf und das ist so, ich war da früher total, ja. Also auch Jacek, wir waren da sehr, sehr begeistert beide von und konnten uns das sehr gut vorstellen. Und ich war aber auch zuletzt, ich glaube vor der Schwangerschaft, aber dann kam Corona und wir wollten im September 23, hatten wir Kopenhagen gebucht, aber ja, aus genannten Gründen, warum es diesen Podcast gibt, musste ich die Reise stornieren. Und seitdem war ich tatsächlich nicht mehr da, aber ich würde gerne wieder hochfahren, auch mal mit der Kleinen ihr das zeigen. Jetzt ist aber Ida so alt, deswegen, es ist wie immer alles kompliziert. Es ist kompliziert, ne? Wer kennt es nicht, wenn man alleinerziehend ist? Ja, genau, das sind so meine Lieblingsorte. Und damit?
Damit haben wir es geschafft.
Ja. Das waren viele Fragen. Haben wir viel gequatscht, aber es waren auch schöne Fragen dabei.
Ja.
Also viele auch, wo man nochmal so drüber nachdenken kann mit den 5 Minuten. Was würden wir ihm sagen? Und auch der Sinn des Lebens sind so Fragen, die man natürlich jetzt nicht so ad hoc beantwortet. Das sind eher Fragen, wo man länger drüber nachdenkt oder auch eine ganze Podcast-Folge mitfüllen kann. Aber sehr schöne Fragen. Vielen Dank dafür, dass ihr so fleißig welche an uns gestellt habt.
Ja, super lieb. Ansonsten, wenn ihr noch eine weitere Frage an uns habt oder ein Thema habt, über das wir sprechen sollen, dann schreibt uns auch gerne an unseren Instagram-Account von Mama bleibt, dem Podcast, oder schreibt uns an unsere eigenen Accounts oder bei Spotify könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten freue ich mich wie jede Woche darüber, wenn ihr uns 5 Sterne gebt in der Bewertung bei Apple Podcast oder einen Follow bei Spotify oder einen netten Kommentar bei Spotify hinterlasst. Da freuen wir uns natürlich immer riesig. Und ansonsten eine wunderschöne Woche oder Restwoche und ein schönes Wochenende und ja, bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.